Ja, starke Worte, die wir gerade gesungen haben, und ich hoffe, dass das tatsächlich Realität in meinem Leben sein kann. You can have it all, und ich hoffe, dass das auch die Worte sind, die wir auch nach der Predigt, nach der Betrachtung des heutigen Bibeltextes genauso singen können und genauso mit der gleichen Überzeugung sagen können. Jesus, für dich, für dein Leiden, was du gegeben hast, ist unser Leid, und da werden wir auch heute noch mal ein bisschen drauf zu sprechen kommen, nichts im Vergleich. Ich möchte die Predigt mit einer Frage einleiten, und zwar: Wer ist eigentlich dein Vorbild? Hast du in deinem Leben Menschen oder eine Person, von der du sagen würdest, das ist für mich ein Vorbild? Dieser Person gilt es, in ihren Taten, in ihren Worten, Werken, Lebenseinstellungen oder Haltung tatsächlich nachzuahmen. Nun, ich glaube, dieses Prinzip ist in unserer Gesellschaft und in unserer Gemeinde eigentlich etwas ganz Natürliches. Junge Menschen schauen häufig nach oben und suchen Vorbilder. Bei den Kindern vielleicht irgendwelche Stars, Sportler. Bei den Heranwachsenden vielleicht irgendwelche anderen Personen. Im Berufsleben schauen wir nach Menschen, an denen wir uns orientieren können, denen wir nachahmen können. Älteren Personen wird immer der Auftrag gegeben, hey, du musst ein Vorbild sein, du bist ein Leader, du bist Menschen tatsächlich anleiten. Und dieses Prinzip zieht sich in der Gesellschaft, in der Arbeitswelt, in der Familie, aber auch in der Gemeinde durch. Und tatsächlich, wenn wir die Bibel betrachten als gesamtes Buch, so finden wir hier eine Menge von Personen, von Vorbildern, wozu uns die Bibel aufruft, ihnen nachzuahmen. Es sind positive Beispiele, wo wir sehen können, wie Gott der Held, der Herr des Lebens ist und wie Gott diese Person gebraucht hat, um mit ihnen seinen Weg durchzuziehen. Und genauso finden wir aber auch negative Beispiele, wo wir sehen können, dass Gott das Leben dieser Menschen erreichen wollte, aber diese Menschen es nicht angenommen haben, von Gott geleitet zu werden. Und so haben wir sowohl eine Warnung als auch eine Aufforderung zur Nachahmung. Und das gerade vielleicht aus meinem persönlichen Leben, gerade meine Berufsausbildung, die ich mit dem Referendariat abgeschlossen habe, ging es eigentlich genau darum, den perfekten Lehrer zu suchen, dem ich nachahmen kann, dessen Stil ich vielleicht kopieren darf und in dessen Fußstapfen ich treten darf. Von der Uni kommend haben wir eigentlich so gut wie fast gar keine Erfahrung gehabt, was das bedeutet zu unterrichten. Und so bestand ein großer Teil der Ausbildung im Referendariat, einfach bei anderen Lehrern mal hinten drinnen zu sitzen und zu schauen, wie machen Sie es denn? Setzen Sie alles um, was Sie uns eigentlich so alles lehren, was uns in der Universität als perfekter Unterricht dargestellt wird? Die Realität sieht häufig ein bisschen anders aus, aber ich hatte sehr gute Ausbildungslehrer, an denen ich echt auch viel lernen durfte. Aber es zeigt sich, nicht immer ist es möglich, tatsächlich Ansprüche auch wirklich umzusetzen. Aber nichtsdestotrotz dürfen wir Vorbildern folgen, dürfen wir Vorbilder vor unseren Augen haben und ihnen tatsächlich nachahmen. Nun zum Ende des ersten Kapitels des Kolosserbriefes, zu der Reihe ich jetzt auch wieder zurückkommen möchte, sehen wir, dass auf einmal ein anderer Fokus in diesem ersten Kapitel feststeht. Paulus beginnt diesen Brief, indem er ein Dankgebet äußert. Ein Dankgebet für die Gemeinde, dass sie einen wirklich festen Glauben haben. Es ist der Glaube an Gott, es ist eine Liebe zum Nächsten, eine Hoffnung auf die Herrlichkeit, ein wirklich basiertes Wissen, was auf dem Wort Gottes besteht und ein Prinzip der Gnade, an dem sie festhalten. Und dann sagt Paulus, deshalb, weil das bei euch vorhanden ist, wachst in der Erkenntnis, damit ihr würdig wandelt und das in einer dankbaren Haltung. Und dann lenkt er diesen Fokus auf Christus und zeigt, wer dieser Christus, was für eine Majestät er hat. Der Schöpfer in ihm, für ihn und durch ihn alles erschaffen worden ist. Und gleichzeitig zeigt er dann, dass dieser Schöpfer, dieser Jesus kein geringerer war, der tatsächlich auf diese Erde runtergekommen ist, um für uns dieses Versöhnungsangebot zu schaffen, indem er mit seinem Blut, was wir heute hier auch proklamiert haben, zu zahlen, um uns eine Versöhnung zu ermöglichen, in der wir einen untadeligen, einen heiligen und unverklagbaren Status vor Gott gelangen. Und nachdem er diesen theologischen Schwerpunkt nun gelegt hat, kommt er jetzt zum Ende des ersten Kapitels nochmal auf einen persönlichen Eindruck. Und er möchte zeigen, was es für ihn bedeutet, diesem Gott zu dienen. Was es bedeutet, diesem Gott sein Leben hinzugeben. Und so rückt der Fokus ein wenig von Jesus, der noch, natürlich immer noch eine Rolle spielt, aber wir sehen jetzt einen Blick in das Herz eines Dieners und von dem wir wirklich ja, viele Sachen lernen können, den wir als vorbildlichen Diener erkennen können. Und so lade ich euch ein, mit in die Stelle zu kommen. Das ist die Stelle aus Kolosser 1, die Verse 24 bis 29. Jeder darf gerne auch seine Übersetzung mit aufschlagen. Ich werde es aus der Schlachterübersetzung lesen und dort die Verse einmal entnehmen. Kolosser 1, die Verse 24 bis 29. Jetzt freue ich mich in meinen Leiden, die ich um euretwillen erleide. Und ich erfülle meinerseits in meinem Fleisch, was noch an Bedrängnissen des Christus aussteht, um seines Leibes willen, welcher die Gemeinde ist. Deren Diener bin ich geworden, gemäß der Haushalterschaft, die mir von Gott für euch gegeben ist, dass ich das Wort Gottes voll ausrichten soll. Nämlich das Geheimnis, das verborgen war, seitdem es Weltzeiten und Geschlechter gibt, das jetzt aber seinen Heiligen offenbar gemacht worden ist. Ihnen wollte Gott bekannt machen, was der Reichtum der Herrlichkeit dieses Geheimnisses unter den Heiden ist. Nämlich Christus in euch, die Hoffnung der Herrlichkeit. Ihn verkündigen wir, indem wir jeden Menschen ermahnen und jeden Menschen lehren in aller Weisheit, um jeden Menschen vollkommen in Christus Jesus darzustellen. Dafür arbeite und ringe ich auch gemäß seiner wirksamen Kraft, die in mir wirkt, mit Macht. Nun, wie bereits erwähnt, nach einem diesen stark theologischen Part, nun ein Blick in den Dienst des Apostel Paulus. Nachdem viel vorher von Christus die Rede war, zeigt er nun viel, was es für ihn bedeutet, Gott zu dienen. Und ich möchte es anhand drei Punkte festmachen, die sich auch sehr gut an jeweils zwei Versen gliedern lassen. Paulus spricht einmal von der Bereitschaft des Dienstes, was es für ihn bedeutet, warum er oder wie er den Dienst angeht. Dann geht er auf den Aspekt ein, nämlich die Botschaft des Dienstes, was ist nämlich Inhalt seines Dienstes und im letzten mit der Begründung, warum macht er das. Und an diesen drei Bs dürfen wir uns orientieren, nachdem wir jahrelang mit 3G jetzt konfrontiert worden sind, könnt ihr euch heute was Neues merken, die drei Bs, es ist die Bereitschaft, die Botschaft und auch die Begründung seines Dienstes. Und ich möchte die ersten beiden Verse doch nochmal auch für uns lesen, damit wir die separat jetzt einmal nochmal vor Augen haben. Jetzt freue ich mich in meinem Leiden, die ich um euretwillen erleide, und ich erfülle meinerseits in meinem Fleisch, was noch an Bedrängnissen des Christus aussteht, um seines Leibes willen, welcher die Gemeinde ist. Deren Diener bin ich geworden, gemäß der Haushalterschaft, die mir von Gott für euch gegeben ist, dass ich das Wort Gottes ausrichten soll. Wenn wir das jetzt lesen, so müsste dem normalen Leser eigentlich direkt ein Widerspruch auffallen. Etwas, was wir logisch so gar nicht miteinander verknüpfen würden. Die wenigsten von uns würden Leid und Freude tatsächlich zusammenbringen können. Leiden etwas, was uns angeht, was meistens eher das Gegenteil von Freude auslöst. Aber wir sehen, dass Paulus hier spricht, ich freue mich in meinen Leiden. Wie ist das bitte schön möglich? Nun, wir müssen einmal vielleicht auch den Kontext betrachten, was es bedeutet für Paulus zu leiden. Paulus sitzt gerade für die Verkündigung des Evangeliums in einem römischen Gefängnis. Er wurde festgenommen, weil er das Wort Gottes verkündet hat. Er wurde festgenommen, weil er für Jesus eingetreten ist, weil er sozusagen als Aufrührer in der damaligen Gesellschaft für viel Unmut gesorgt hat. Und nicht nur das, in 2. Korinther 11 beschreibt Paulus, was es für ihn in seinem gesamten Leben eigentlich bedeutet hat, tatsächlich für Christus zu leiden. Und er spricht dort von Steinigung, er spricht dort von Schlägen, er spricht dort von Gefangenschaft, von Schiffbrüchen, von mehreren Tagen, die auf offener See hin und her sozusagen geschleudert wurde. Er spricht von viel Bedrängnissen, von vielen psychischen Bedrängnissen, weil er immer wieder auch um die Gemeinde gelitten hat, um den Zustand. Das war für Paulus Realität und das, was seinen Dienst tatsächlich ausgemacht hat. Nun, es ist nicht verwunderlich, denn Jesus hat schon dem Paulus angekündigt, hey, du wirst für meinen Namen viel leiden müssen. Und das war in seinem Leben tatsächlich Realität. Als Jesus Paulus berufen hat, hat er ihm kein perfektes Leben in einem Büro oder sonst wo versprochen. Er hat gesagt, nein, du wirst um meines Namens willen leiden. Und das erfüllt sich tatsächlich in seinem Leben sehr, sehr deutlich. Doch warum ist Dienst für Gott mit Leid verbunden? Nun, Jesus hat es bereits schon seinen Jüngern damals gesagt. Und er sagte, achtet darauf, sie haben mich angegriffen, weil ich die Wahrheit Gottes verkündige, und sie werden euch angreifen. In Johannes 15 drückt er es so aus und sagt, gedenkt an das Wort, das ich zu euch gesagt habe, der Knecht ist nicht größer als sein Herr. Haben sie mich verfolgt, so werden sie auch euch verfolgen. Für uns in der westlichen Welt ist Leiden für Christus wahrscheinlich eher geringer anzusehen. Wenn wir ein bisschen den Horizont erweitern in andere Länder, so sehen wir, dass das tatsächlich für sie Realität ist. Sie kennen nichts anderes. Menschen oder Christen, die sich für Gott entscheiden, wissen, das wird einen derartigen Einschnitt in mein Leben haben, dass eigentlich mein Leben nur noch mit dem Wort Leiden für Christus überschrieben werden kann. Wir haben noch das Privileg, in einer Ausnahmesituation zu sein und unseren Glauben tatsächlich noch sehr frei ausleben zu dürfen. Doch wir wissen, dass das nicht immer so sein wird. Und wir wissen, dass der Angriff auf Gottes Wahrheit, auf Gottes Wort tatsächlich auch in unseren Reihen schon stattfindet. Nun, und wir sehen, dass der eigentliche Angriff aber immer gegen Gott gerichtet ist. Und davon spricht Paulus hier gerade auch in den Versen. Er sagt, hey, ich leide für die Gemeinde. Angegriffen wird immer Gott und seine Wahrheit. Angegriffen wird das Haupt, aber getroffen wird immer nur der Leib. Und das sind wir als Gemeinde. Als Jesus hier auf der Erde war, war er Angriffsfläche Nummer 1 für die Pharisäer, für die Menschen, die an ihn nicht glauben wollten. Und nach der Himmelfahrt blieb der Angriff genauso stehen. Die Wahrheit des Kreuzes wurde immer noch angegriffen. Aber jetzt sind wir als Gemeinde, als seine Repräsentanten hier und müssen es spüren, was es bedeutet, dass seine Autorität, seine Wahrheit tatsächlich angegriffen wird. Ja, wir sehen es in unserer Gesellschaft, dass biblische Werte immer wieder zurückgedrängt werden. Um das am Beispiel des Grundgesetzes zu machen, vielleicht wissen es die wenigsten, aber der erste Satz des Grundgesetzes in unserer Bundesrepublik Deutschland heißt, in Verantwortung vor Gott und den Menschen haben die Väter das Grundgesetz geschrieben und dem gewidmet. Und dann kommt der erste Satz, die Würde des Menschen. Aber dieses Bewusstsein, dass eigentlich unser Gesetz in Verantwortung vor Gott gestellt worden ist, wird heutzutage, wenn wir es sehen, immer weiter zurückgedrängt. Antigöttliche Prinzipien, Angriff auf Gottes Schöpfungsordnung, Angriff auf Verständnis von einer biblischen oder von einem biblischen Verständnis von Ehe, von Familie, von Identität als jedes Individuum, das für Christus, in Christus und durch Christus erschaffen worden ist, merken wir, dass diese Grundpfeiler nach und nach immer wieder angegriffen werden. Und wenn wir uns als Gemeinde, als Gläubige dagegen stellen, merken wir, dass wir ziemlich viel Gegenwind bekommen. Unter vielleicht dem Denkmantel ja, einer sich entwickelten Kultur, einer Kultur, die unter Humanismus, die einfach weiterdenkt, Aufklärung, sehen wir, dass die Bibel und die Wahrheiten, dass das, was unser Land vielleicht vor einigen Jahren noch ausgemacht hat, tatsächlich immer weiter angegriffen wird. Und ich weiß nicht, in welchem Kontext du schon mit solchen Dingen konfrontiert worden bist, aber lass mich dir sagen, wenn man die Entwicklungen betrachtet, so wird es für uns alle eine Rolle spielen. Die Frage ist, sind wir bereit, für Christus zu leiden? Sind wir bereit, für Wahrheit einzustehen? An Paulus dürfen wir sehen, egal was es ihn gekostet hat, er war bereit, diese Angriffe, die eigentlich Gott und Jesus gelten, tatsächlich an seinem Leib auch zu spüren und aufzunehmen. Aber wir dürfen einen Trost haben. Obwohl der Körper angegriffen ist, spürt der Kopf alles. Um das vielleicht mal an einem Beispiel zu verdeutlichen, wenn du nachts irgendwo durch deine Wohnung gehst und deinen Zeh irgendwo an eine Kante stößt, dann überleg mal, wo kommt der Schmerz eigentlich raus? Einige Sekunden später wandert er ziemlich schnell vom Zeh bis zum Kopf und kommt mit einem lauten Schrei, und ich hoffe nur ein Schrei und kein Fluchen, raus. Und wir merken, irgendwie ist der Kopf tatsächlich mit dem Zeh verbunden. Und das kann für uns vielleicht ein Beispiel sein, dass Jesus es nicht egal ist, ob seine Gemeinde, ob sein Leib tatsächlich angegriffen wird. Wenn wir mal betrachten, wessen Paulus eigentlich bezichtigt worden ist, als er die Gemeinde verfolgt hat und von Jesus auf dem Weg nach Damaskus angehalten worden ist, dann konfrontiert ihn Jesus mit folgenden Worten: Saul, Saul, warum verfolgst du mich? Er sagt nicht, warum verfolgst du die Gemeinde, sondern Jesus identifiziert sich in dem Moment ganz, ganz stark mit seiner Gemeinde und sagt: Hey, wenn du die Gemeinde angreifst, dann greifst du mich an. Meine Autorität, meine Gottheit wird angegriffen. Und das soll und darf für uns ein Trost sein, liebe Gemeinde. Wenn wir für Christus leiden, wenn wir für ihn bereit sind, etwas einzustecken, dann ist das Jesus nicht egal, sondern er weiß es, er spürt es und er gibt Trost und Kraft. Und dessen dürfen wir uns tatsächlich wirklich bewusst sein. Leiden gehört zu unserem Leben dazu, wenn wir uns für Wahrheit Gottes einsetzen. Und Paulus ist sich dessen bewusst und er sagt: Trotz dessen darf ich mich freuen. Und des Weiteren beschreibt er es und sagt: Hey, ich sehe mich aber auch nicht nur jemand, der leidet, sondern als jemand, der gerne dient, der gerne als ein Haushalter Gottes eintritt. Nun, dieser Begriff Haushalter ist für uns vielleicht etwas nicht mehr so geläufig. Ein Haushalter ist eine Person, die eine bestimmte Aufgabe übertragen bekommt, mit dem Bewusstsein, dass sie für diese Arbeit, die sie ableistet, eine Verantwortung zu geben hat. Jemand bekommt einen Job und muss irgendwann mal nach einer bestimmten Zeit ein gewisses Ergebnis liefern oder dafür sorgen, dass dieser Job wirklich treu ausgeführt worden ist. Und diese primäre Anforderung an einen Haushalter war Treue, dass er seinen Job oder seine Aufgabe, seine Gaben, die er bekommen hat, wirklich gut ausführt. Und egal, wer du in der Gemeinde von der Position oder sonstiges bist, es gibt keine Hierarchie in der Gemeinde, die irgendwie durch den Dienst oder eine Begabung entsteht. Jedem von uns hat Gott einen Dienst gegeben, jedem von uns hat er eine Gabe gegeben und jeden von uns hat er mit einer Sache betraut, die nur du kannst, die nur du von ihm verliehen bekommen hast. Und das Anforderungsprofil ist, das er dir gibt, ist: Du sollst treu sein. Epheser 2, Vers 10, diese Stelle: Wir sind sein Werk, erschaffen von ihm als ein Meisterwerk zu seiner Herrlichkeit und zu guten Werken, die er vorbereitet hat, damit wir in ihnen wandeln sollen. Und die Frage ist: Was hindert mich, was hindert dich vielleicht, treu in unserem Dienst zu sein? Sind es äußere Umstände? Sind es vielleicht Leiden? Sind es vielleicht Einschränkungen, die wir erleben dürfen? Lass uns von Paulus lernen, dass wir eine freudige Haltung einnehmen sollen. Leiden für ihn. Und wir haben es gerade in dem Lied gesungen: Im Vergleich zu dem, was Jesus für uns getan hat, ist kein Opfer zu schwer. Es lohnt sich, alles für ihn hinzugeben. Und das haben wir gerade im Abendmahl ausgedrückt. Liebe Gemeinde, wenn wir für Christus leiden oder leiden sollten, dann lass uns aufs Kreuz blicken und verstehen, wie viel mehr er für uns gelitten hat. Lass uns das als Motivation haben, dass Christus so viel mehr für uns gelitten hat und dass, egal was wir hier erleben, es niemals in Gewicht fallen wird mit dem, was er schon bereits für uns getan hat. Und dabei dürfen wir als Christen wissen und diesen Trost haben, selbst wenn unser ganzes Leben, und für Millionen von Christen ist das Realität, dass ihr ganzes Leben nur durch Leid geprägt ist, dass der Dienst für ihn, diese Bereitschaft, sich wirklich ihm hinzugeben, einmal im Himmel belohnt wird. Denn die Bibel sagt, er wird abwischen jede Träne und wir werden irgendwann mal, wenn wir in den Himmel kommen, diesen Jesus erblicken dürfen, der für uns alles hingegeben hat. Und lass uns das Leben in einer Bereitschaft leben, für diesen Jesus auch auf dieser Erde alles hinzugeben. Gott verlangt von unserem Dienst Treue und kein Erfolg. Er braucht nicht eine Liste an Sachen, die wir abgearbeitet haben, sondern er befähigt uns und er möchte, dass wir eine breite Haltung oder eine Haltung einnehmen, die wirklich in voller Bereitschaft ist, für ihn alles einzugeben. Nun, die Bereitschaft des Dienstes hat für Paulus auch etwas mit der Botschaft zu tun. Er sagt nicht nur, ich bin bereit für Christus zu leiden, sondern er macht es auch abhängig, warum. Was ist der Inhalt seines Dienstes und was gilt es zu verkündigen? Und da möchte ich auch noch einmal die nächsten beiden Verse einmal vorlesen. Er sagt, ich bin bereit, das Wort Gottes zu verkündigen. Und nun definiert er diese Botschaft ein wenig näher. Und er sagt nämlich, das Geheimnis, das verborgen war, seitdem es Weltzeiten und Geschlechter gibt, das jetzt aber seinen Heiligen offenbar gemacht worden ist. Ihnen wollte Gott bekannt machen, was der Reichtum der Herrlichkeit des Geheimnisses unter den Heiden ist, nämlich Christus in euch, die Hoffnung der Herrlichkeit. Stichwort Geheimnis ist hier, glaube ich, echt Programm. Er drückt sich irgendwie so ein bisschen kryptisch aus und man weiß irgendwie nicht so genau, Paulus, das hättest du ja auch vielleicht mal in eins versetzt, mal ein bisschen deutlicher schreiben können, worum es geht. Aber wenn wir das genau einmal durchlesen, so geht es eigentlich um das Kerngeschäft oder um die Kernbotschaft des Evangeliums. Gott wird Mensch und nimmt Wohnung in einem Menschen. Also Gott wird Mensch, stirbt, und wir, die wir das Neue Testament kennen, wissen, was damit alles verbunden ist. Er zahlt für die Strafe der Menschheit, er aufersteht, fährt in den Himmel, aber kommt wieder zurück. Und das möchte er so ein bisschen auch hier nochmal entfalten. Und in diesem Satz, Christus in euch, die Hoffnung der Herrlichkeit, das ist die Botschaft, für die er bereit ist, alles zu geben. Nun, er spricht hier von einem Geheimnis und wir müssen das einmal aus dieser Perspektive von Alten und Neuen Testament verstehen. Für die alttestamentlichen Leser gab es viele Aspekte im Alten Testament, die bereits angekündigt worden sind, aber für die sie noch kein richtiges Verständnis haben. Ich möchte es einfach mal an einigen Beispielen geben. Wir haben bereits im Alten Testament schon die Ankündigung, dass Gott als Mensch auf diese Erde kommen wird. Aber für die alttestamentlichen Juden war das eigentlich fast kaum vorstellbar. Wie soll das aussehen? Der Gott, der gerade mal in diesem Allerheiligsten Wohnung genommen hat, in einer unsichtbaren Form, wie soll dieser Gott eigentlich in einer sichtbaren Form auf diese Welt kommen? Es war ein Geheimnis, das sie so nicht lösen konnten. Römer 11 beschreibt uns von einem Geheimnis, das Israel sich auch nicht vorstellen könnte, irgendwie zurückgestellt zu werden. Auch das war unvorstellbar, dass Gott auf einmal eine Nation, die er eigentlich erwählt hat, für eine bestimmte Zeit zurückstellt und der Gemeinde eine größere Bedeutung zuspricht. Oder auch, dass die Gemeinde ein Zusammenschluss aus Heiden und Juden ist. Das war ein Geheimnis für die. Sie konnten es nicht verstehen. Und wir sehen es ja auch an der Reaktion der ersten Apostel, dass sie erstmal gar nicht begriffen haben, jetzt können Heiden auch gerettet werden, also Menschen, die nicht der ethnischen Bevölkerungsgruppe der Juden zugehörig waren. Selbst für die ersten Apostel war das ein Rätsel, wie das eigentlich geht. Und dann erkannten sie, das ist eigentlich, wovon Gott gesprochen hat. Das ist das, was sich bereits schon in 1. Mose 12 an Abraham gezeigt hat. In dir sollen gesegnet werden alle Völker. Dass Gott keinen Unterschied macht von Ethnie, von Herkunft oder Sonstiges. Und das Geheimnis spricht Paulus hier an und sagt, den Heiden sollte das bekannt gemacht worden sein. Und dafür setze ich mich ein, dass diese Botschaft reinkommt. Und das ist eine Botschaft des Evangeliums, dass kein Geringerer als der Schöpfer selbst auf diese Erde gekommen ist, um sein Leben hinzugeben, damit du und ich unabhängig unserer Ethnie, unserer Werke oder Sonstiges, was wir machen, eine Hoffnung haben dürfen. Eine Hoffnung auf das ewige Leben. Eine Hoffnung darauf, dass wir versöhnt worden sind mit dem lebendigen Gott. Eine Hoffnung, dass wir nie wieder von ihm getrennt werden. Eine Hoffnung, dass wir jetzt schon ein Leben haben dürfen, das zu seiner Ehre gelebt werden darf. Und er macht eins deutlich in diesem, Christus ist die Hoffnung. Und an Christus hängt alles ab. Johannes drückt es in seinem ersten Brief folgendermaßen aus. Und das zeigt nochmal diese Relevanz, warum alles tatsächlich von Jesus abhängig ist. Und er sagt, wer den Sohn hat, der hat das Leben. Wer den Sohn Gottes nicht hat, der hat das Leben nicht. So radikal ist die Bibel. Sünde, sie trennt uns von Gott, aber das Evangelium, das verbindet. Und das ist etwas, was für uns die Kernbotschaft des Evangeliums ausmacht. Christus in uns, das ist unsere einzige Hoffnung. Es ist weder das Ableisten von Werken, noch unsere Zugehörigkeit zu irgendeiner Gemeinde oder zu einer ethnischen Gruppe, noch irgendwie die Selbstkasteiung oder irgendetwas Menschliches, was wir erwirken können. Es hängt alles von dieser Botschaft ab, Christus in uns. Und einem jedem Gläubigen, der auf dieses Erlösungswerk Gottes vertraut, gibt die Bibel, gibt Gott selbst die Zusage, ich werde in dir Wohnung nehmen. Und das ist das, was dich letztlich errettet. Wer den Sohn hat, der hat das Leben. Und liebe Gemeinde, unabhängig von dem, wo wir alle in unserem Dienst stehen, muss das die Botschaft sein, die wir verkündigen. Unabhängig, ob vielleicht dein Dienst in Form, jetzt in meinem Fall, einer Predigt ist oder dein Dienst vielleicht in organisatorischen Dingen ist oder dein Dienst in der Betreuung von Kindern ist oder im handwerklichen Bereich oder in irgendeiner Führungsposition. Das muss unsere Botschaft sein, für die wir leiden, die wir verkündigen, für die wir Diener und Haushalter Gottes sind. Ziel eines jeden Dienstes ist diese Verkündigung. Und häufig ist es so, dass Menschen, egal ob jetzt in der Gemeinde oder auch außerhalb der Gemeinde, in allererster Linie unser Leben betrachten, unsere Taten, unsere Werke, unser Verhalten und daran schon entweder das Evangelium ablesen können oder da ablesen können, dass mit diesem Menschen etwas anderes oder er sich so verhält, dass er irgendwas anderes glaubt, etwas anderes hat, bevor wir dann tatsächlich die ersten Worte mit einer Person austauschen können. Unser Leben ist ein offener Brief, sagt die Bibel, der gelesen wird. Und unabhängig, ob dein Dienst, wie gesagt, in Wort oder Tat stattfindet, muss das unser Ziel sein. Wir sollen das Evangelium, diese Hoffnung, die Christus uns gegeben hat, repräsentieren. Um das vielleicht mal mit einer Anekdote ein bisschen zu verdeutlichen. 4 Theologen unterhielten sich einmal über die beste Übersetzung, die es von der Bibel gab. Und der erste führte einen Namen auf und sagte, meine Übersetzung, die ich hier vorliegen habe, ist die allergenaueste Übersetzung. Hier werden genau griechische Grammatik übersetzt und man kann sagen, sie trifft den Inhalt am stärksten. Der zweite erwidert und sagt, nein, in meiner Übersetzung finde ich aber eine viel genauere Übersetzung, denn hier werden auch nochmal grammatikalische und nochmal zeitliche Aspekte und alles Mögliche viel genauer verdeutlicht. Und auch der dritte stimmt ein und sagt, ja, das stimmt, aber in meiner dritten Übersetzung findet sich noch ein viel größerer Reichtum an Genauigkeit. Und so diskutierten alle, welche Übersetzung der Bibel tatsächlich die beste wäre. Und der vierte hört sich an und sagt, wisst ihr was, die beste Übersetzung der Bibel, die ich jemals kennengelernt habe, war das Leben meiner Mutter. Denn das, was sie gelesen hat, hat sie auch tatsächlich in ihrem Leben umgesetzt. Und für mich, als ich diese Anekdote mal gehört habe, war es so tatsächlich, ja, wir können uns viel darüber streiten oder viel theologisches Wissen aneignen, aber die Leute sollen an unserem Dienst, an unserem Leben erkennen, ob wir das, was wir in diesem Buch lesen, auch tatsächlich in unsere Tat umsetzen. Vor einigen Wochen hörte ich einen Bericht eines Missionars und der sagte genau oder legte genau auf diesen Aspekt nochmal einen Fokus. Und er meinte, wir sind jetzt gerade in ein Dorf gezogen und wir werden vielleicht in 5, 6, 7 Jahren erst die Sprache dieser Menschen so gut erlernen können, dass wir ihnen das Evangelium auf ihrer Sprache verkünden können. Also es werden wahrscheinlich 7 Jahre vergehen, bis wir das erste Wort des Evangeliums ihnen verkündigen können. Aber er sagte, diese 7 Jahre müssen wir ausnutzen, um durch unser Leben ein Vorbild zu sein, anhand dessen sie dann später sehen können, dass was ihr jetzt lehrt, diese Hoffnung, dass Christus euer Leben verändert hat, durften wir bereits schon 7 Jahre an eurem Verhalten lernen. Und das ist die Botschaft. Und unabhängig von dem, was für einen Dienst du und ich tun, lass uns diese Botschaft immer im Fokus halten. Wir haben das Privileg, dass es für uns kein Geheimnis mehr ist, dass wir wissen, Christus ist die Herrlichkeit, Christus ist die Hoffnung und diesen Reichtum dürfen wir heute schon erfahren. Menschen um uns herum haben diese Hoffnung leider nicht und wir dürfen für Christus diese Botschaft tatsächlich verkündigen. Nun und in seinem letzten Punkt, und damit komme ich auch zu meinem dritten Aspekt, stellt nochmal Paulus dar, warum er das eigentlich macht. Was ist eigentlich das Ziel? Ja, wenn man jetzt nicht auf diese 3 Bs bestehen würde, so wie ich es tue, dann könnte man sagen, was ist das Ziel seines Dienstes? Warum tut er das? Und ich möchte auch diese Verse erneut einmal vorlesen. Ihn verkündigen wir, indem wir jeden Menschen ermahnen und jeden Menschen lehren in aller Weisheit, um jeden Menschen vollkommen in Christus Jesus darzustellen. Dafür arbeite und ringe ich auch gemäß seiner wirksamen Kraft, die in mir wirkt, mit Macht. Ja, bereits mit seinen ersten Worten lenkt er nun wieder den Fokus auf Christus. Es geht um ihn, ihn soll er und will er verkündigen. Und zwar, und das ist auffällig, ohne irgendein Limit an bestimmten Menschen. Er sagt, alle Menschen sollen möglichst diese Botschaft erfahren. Das Evangelium, diese Hoffnung soll alle Menschen erreichen. Ohne irgendein Limit, ohne irgendeine ethnische Ausgrenzung oder sonstiges. Jeder Mensch soll vollkommen vor Gott dargestellt werden. Nun, ich glaube, Paulus weiß bewusst, dass er mit seinem Evangelium nicht jeden Menschen erreichen wird. Geschweige denn, dass jeder Mensch, der das Evangelium hört, es auch tatsächlich annehmen wird. Aber es war für ihn keine demotivierende Information, sondern er sagte trotzdem, ich begründe meinen Dienst damit, dass ich diese Menschen das Evangelium bringen kann. Gott ist es, der letztlich diese Menschen erreichen wird oder verändern wird. Aber mein Auftrag ist es, das Evangelium so zu verkündigen, dass möglichst viele Personen, die dieses Wort hören, sich auch für diesen Gott entscheiden und dass Gott sie erreichen kann. Und auch hier wird wieder dieses Prinzip bei Paulus deutlich. Gott verlangt Treue, kein Erfolg. Er möchte keine Liste haben, wie viele Menschen wir am Ende unseres Lebens irgendwie in den Himmel gebracht haben, sondern Gott verlangt einfach Treue. Und dafür, sagt Paulus, bin ich bereit. Das ist der Grund, warum ich diesen Dienst ausfüllen möchte. Und die Art und Weise, welche Gaben und Befähigungen Gott dir geschenkt hat, sie sind unterschiedlich. Aber das Ziel ist es, Menschen zu Christus zu bringen, um sie vollkommen vor seinem Angesicht darzustellen. Dieses Wort vollkommen bedeutet etwas bis ans Ende bringen oder perfekt oder völlig ausgereift. Nun, wenn wir einige Verse nach vorne springen oder vorher, wo Paulus über die Versöhnung spricht, so sehen wir, dass wir als wiedergeborene Menschen diese Stellung vor Gott bereits haben. Wir sind vollkommen, unverklagbar und heilig vor sein Angesicht gestellt, wenn wir das Versöhnungsangebot Gottes in Anspruch nehmen. Das ist unsere Stellung, unser Status, der sich nicht ändert, weil der von Gott für uns bestimmt worden ist. Das ist eine Stellung, die wir durch das Blut Jesu bekommen. Nun, unser praktisches Leben und unsere Heiligung sieht häufig anders aus. Wenn ich mein Leben betrachte, so stelle ich fest, dass ich häufig diesen Attributen nicht entspreche. Dass mein Leben tatsächlich nicht vollkommen ist und dass ich noch immer sündige und dass noch immer in meinem Leben etwas da ist, was nicht perfekt ist, was nicht ausgereift ist und was noch nicht bis zum Ende gekommen ist. Aber Paulus sagt, ich möchte das Wort Gottes verkünden, um die Menschen dennoch so vor Gott darzustellen. Dass wir es in unserem Leben nicht immer oder nicht schaffen werden, solange wir in diesem sündigen Leib sind, ist für ihn kein Hindernis. Oder er sagt nicht, weil es niemals erreichbar wird, fange ich erst gar nicht damit an. Sondern er sagt, nein, ich verkündige diese Botschaft, ich begründe meinen Dienst damit, dass Menschen gerettet werden und dass Menschen reifen und dass Menschen durch das Wort Gottes verändert werden. Und achten wir mal darauf, welche Begriffe er dazu nutzt, um das zu tun. Und er sagt, wir verkündigen, und dann nimmt er zwei Arten, wie eine Verkündigung stattfinden kann. Und er sagt einerseits, wir warnen Menschen, vor Sünde, wir warnen Menschen vor Irrlehre, wir warnen Menschen davor, leichtfertig mit Sünde und mit ihrer Position vor Gott umzugehen. Wir möchten Menschen warnen, dass es eine Konsequenz dafür geben wird, wie sie ihr Leben leben und dass Gott irgendwann mal eine Rechenschaft ablegen wird oder von uns einfordern wird, die wir abzulegen haben. Aber er bleibt nicht nur bei der Warnung, das Evangelium ist auch nicht nur eine Warnung, sondern das ist eine Seite der Medaille. Und auf der anderen Seite nimmt er diesen Aspekt der Lehre und zeigt, hey, wir wollen auch Menschen etwas über Gott lehren. Wir wollen ihnen zeigen, wer Christus ist. Und zu lehren bedeutet nicht einfach nur Inhalte zu vermitteln, sondern zu zeigen, wie diese Inhalte auch tatsächlich im Leben umzusetzen sind. Als Lehrer ist das mein Beruf, tatsächlich Inhalte zu vermitteln. Und ich sehe mich immer wieder in diesem Konflikt. Erstens, was unterrichte ich? Was gebe ich weiter? Welche Sinnhaftigkeit hat das? Und wie können die Schüler eigentlich diesen Inhalt umsetzen? Ob jetzt in irgendwelchen Aufgaben oder in ihrem Privatleben. Und als Deutschlehrer fällt es mir bei manchen Themen wirklich schwer, den Schülern die Frage zu beantworten, wozu brauchen wir das für unser Leben? Wenn sie mich dann bei einer Gedichtsanalyse konfrontieren und sagen, Herr Derksen, wozu brauche ich das irgendwann in meinem Leben? Fällt es mir nicht immer einfach, dann zu sagen, ja, du wirst das irgendwann mal in deinem Berufsleben brauchen. Wahrscheinlich nicht, aber dennoch habe ich die Aufgabe, diesen Inhalt zu vermitteln. Und ich möchte Ihnen zeigen, wie man vielleicht mit Texten oder mit bestimmten sprachlichen Dingen umgeht. Aber es gibt andere Inhalte, die ganz wichtig sind, wie man bestimmte Argumente aufbaut, wie man Inhaltsangaben schreibt, wie man Texte angeht. Und diese Inhalte, weiß ich, sie werden Ihnen irgendwann mal im Leben helfen, tatsächlich bei verschiedenen Aufgaben auch weiter oder besser voranzukommen. Und so gilt es auch im geistlichen Leben, wenn wir Jüngerschaft ausleben, wenn wir Menschen durch unseren Dienst mit dem Evangelium zu konfrontieren, dann bedeutet das, sie zu lehren, ihnen zu zeigen, wie kann biblischer Inhalt ganz konkret in deinem und meinem Leben umgesetzt werden. Der Auftrag Jesu, den wir im Missionsauftrag sehen, galt den Jüngern und sagte, macht zu Jüngern alle Völker und lehrt sie halten die Gebote. Es geht nicht darum, einfach abzuhaken, ich habe diesen Menschen zu Gott gebracht, nächste Person, sondern wir sollen Menschen in unserer Botschaft lehren, damit sie wachsen können, damit sie zu dieser Reife kommen, zu dieser Vollkommenheit oder zumindest ansatzweise dahin kommen können, wovon Paulus hier spricht. Das war seine Begründung des Dienstes. Und er sagte, dafür möchte ich mich komplett hingeben. Und diese Aufgabe, liebe Gemeinde, lieber Diener, gehört uns allen. Zinzendorf drückt das mal mit einem folgenden Zitat aus. Jedes Herz ohne Christus ist ein Missionsfeld. Jedes Herz mit Christus ein Missionar. Unabhängig von deiner Stellung, von deiner Begabung, von dem, was Gott dir geschenkt hat, bist du dazu in seine oder in eine Verantwortung gezogen, dieses Evangelium den Menschen zu verkünden. Mit dem Ziel, sie zu reifen, sie zu belehren, aus seinem eigenen Leben zu berichten und zu zeigen, was es bedeutet, Christus nachzufolgen. Das ist unser Auftrag. Der gilt dir, der gilt mir, unabhängig von dem, welche Gaben Gott dir gegeben hat. Und dazu, sagt Paulus, nochmal auf den Vers, hat er uns seine Kraft geschenkt. Diesen Auftrag werden wir niemals schaffen, wenn wir es aus eigener Kraft versuchen. Er sagt es am Ende und betont es in den Versen und spricht davon, dass seine Kraft und seine Stärke in ihm wirkbar ist. Dass sie arbeitet, dass er diesen Dienst nur deshalb tun kann, weil Jesus in ihm diese Macht wirkt. Es ist nicht seine Anstrengung, es ist nicht seine Performance, die irgendwie hier eine Rolle spielt. Nein, es ist Gottes Kraft, die in ihm wirkt. Und nur durch seine Kraft kann diese Arbeit auch erledigt werden. Und ich möchte jetzt zum Abschluss folgenden Satz einmal das zusammenfassen. Der Dienst für Gott ist immer eine Kombination aus seiner Berufung, die er jedem Christen gibt, zu der jeder Christ berufen ist, aus seiner Begabung, die jeder von uns erhalten hat, aus seiner Befähigung, die durch seine Kraft jedem von uns zur Verfügung gestellt wird und aus unserer Verantwortung, die wir als Kinder Gottes alle wahrnehmen müssen. Seine Berufung, seine Begabung, seine Befähigung und unsere Verantwortung. Das ist die Kombination, wie unser Dienst zu tun ist. Und an Paulus' Leben dürfen wir das beispielhaft sehr, sehr gut feststellen. Paulus, jemand, der bereit war, für Gott als ein vorbildlicher Diener zu sein. Er war bereit zu leiden, sich abzurackern. Das meint eigentlich dieses Wort, wo er sagt, dafür arbeite und ringe ich. Es meint ein Abrackern, ein Abmühen, ein völliges Hingeben zu seinem Wort und für diese Botschaft. Liebe Gemeinde, lass uns an Paulus ein Vorbild nehmen für Dienst. Wir haben es gerade in diesem Lied gesungen, ich gebe dir alles hin. Und für dich lohnt es sich, alles hinzugeben, weil im Vergleich zu deinem Leiden kein Leid vergleichbar ist. Und ja, wenn in meinem Leben das nur ansatzweise so wäre, wie ich es gerade gesungen habe, so wäre schon viel getan. Und ich wünsche, dass es in deinem und meinem Leben so sein kann, dass wir bereit sind, für Gott zu dienen, Leiden einzustecken, dass wir bereit sind, die Botschaft zu verkündigen, mit dem Grund, um Menschen vor ihn zu bringen, um Menschen dieses Evangelium, diese Hoffnung, die wir haben, tatsächlich zu verkündigen. Lass uns das in unserem Leben umsetzen und von diesem Vorbild, das wir heute vorgestellt haben, tatsächlich auch lernen. Amen. Und ich möchte gerne noch beten mit euch. Vater, ich danke dir für dein Wort und für den Reichtum an Vorbildern, den wir in deinem Wort haben dürfen. Danke dir für Paulus, der ein Werkzeug in deiner Hand war, das du, Herr, benutzt hast, um deine Botschaft zu verkündigen. Und Herr, wir sehen es, Jesus, dass du bereits deinen Jüngern schon gesagt hast, das Leben für mich, die Arbeit für mich, sie wird immer mit Leid verbunden sein. Und wenn es nicht der Fall ist, dann ist es maximal eine Ausnahmesituation, aber damit haben wir zu rechnen. Und Herr, ich möchte dich bitten, gerade uns, die wir gerade das Privileg haben, noch so frei für dich dienen und leben zu dürfen, Herr, hilf uns jetzt in guten Zeiten daran zu denken, dass es auch Zeiten geben kann, die uns viel mehr kosten werden. Und dass wir dennoch bereit sind, für diese Botschaft des Evangeliums, für die Hoffnung, die nur wir haben dürfen, Herr, wirklich einzutreten. Und das unabhängig meines Dienstes, meiner Begabung, die du geschenkt hast, Herr, es geht immer um das Evangelium. Es geht um die Hoffnung, die Jesus an deine Person geknüpft ist. Und Herr, wir wollen diese Bereitschaft mitbringen, diese Botschaft verkündigen, Herr, mit dem Grund, dass wir Menschen zu dir bringen wollen. Und da möchte ich dich bitten, dass das mein Leben zutreffen könnte, aber dass das auch unsere Gemeinde und jeden Dienst, der hier verrichtet wird, in der Gemeinde, aber auch außerhalb der Gemeinde, dass das Realität werden kann. Herr, weil du es würdig bist, weil du für uns gelitten hast, Herr, weil du für mich dieses Versöhnungsangebot mit deinem eigenen Blut verrichtet hast, Herr, und dir gehört die Ehre, die Majestät und die Anbetung und der Dank dafür in Ewigkeit. Amen.